So, guten Morgen, meine Lieben. Ich muss mir jetzt erstmal hier ein bisschen mit der Technik vertraut machen und ein bisschen hier alles ein bisschen zurechtlegen, wie ich das gerne habe. Ich bin immer etwas aufgeregt, wenn ich nach vorne gehe. Und ich freue mich aber trotzdem, dass wir mit euch Gemeinschaft haben können und über das Wort Gottes nachdenken können und wir diese Gelegenheit haben, hier im Hause Gottes zusammenzukommen über das Wort, wo wir über das Wort Gottes nachdenken, nachsinnen, wo wir im Worte Gottes lesen. Vorher möchte ich aber trotzdem auch nochmal einen besonderen Dank an alle Mütter aussprechen. Ja, sicherlich kommt das vielleicht auch häufiger so rum, dass jeden Tag ist der gleiche Tag und am Muttertag sind dann alle besonders freundlich und danken den Müttern. Trotzdem möchte ich auch von dieser Seite nochmal ganz besonders betonen und euch ganz besonderen Dankeschön aussprechen, ja, weil ihr seid was Besonderes. Und das, was ihr, dass ihr für die Kinder da seid, dass ihr das für die Kinder oder die Kinder erzieht oder das, was ihr in die Kinder investiert und reinsteckt, das ist was ganz Besonderes. Dankeschön euch. Okay. Ja, heute möchte ich über eine recht bekannte Stelle sprechen. Ich selbst habe über das Thema vor, keine Ahnung, sagen wir mal, guten 3 Jahren, kommt vielleicht sogar fast auf den Tag hin, ja, über das Thema schon mal gesprochen im Rahmen des Familiengottesdienstes. Ja, und zwar, es soll um den barmherzigen Samariter gehen. Also, das ist eine recht bekannte Stelle. Also, ich habe das häufiger in den Kinderstunden miterlebt gehabt. Und ich habe das auch einige Male Predigten gehört. Hier in diesem Rahmen, in dieser Gemeinde, habe ich jetzt nicht so häufig zu dem Thema Predigten gehört. Und deswegen irgendwie lag es mir auf dem Herzen, über das Wort nachzudenken. Und ehe wir zu dem Text kommen und wir darüber nachdenken, möchte ich einfach nur, wenn ich jetzt so den Begriff oder den Ausdruck der barmherzige Samariter sage oder nenne, was fällt euch dazu ein? 2, 3 Meldungen, ja, könnt ihr ruhig rausrufen. Was fällt euch dazu ein, wenn ich sage, der barmherzige Samariter?
Man sieht jemanden, der in Not ist.
Man sieht jemanden, der in Not ist, genau.
Hilfsbereitschaft.
Hilfsbereitschaft, genau. Und genau, und tatsächlich, das sind auch so mehr oder weniger die Punkte, die mir eingefallen sind. Ich habe dann tatsächlich nochmal da gibt es 2 Leute, die Pharisäer oder die Heuchler, ja, die an dem Notleidenden vorübergehen. Ja, dann habe ich auch nochmal gedacht, so, wenn ich darüber nachdenke, ja, helfen ist gut, ja, helfen. Aber worum geht es eigentlich in dieser Begebenheit? Das ist etwas, worüber wir heute gemeinsam uns anschauen, ja, den Text anschauen und wo wir gemeinsam über die Stelle nachdenken können und wollen. Ich habe hier das nochmal den Text projiziert. Wer die Bibel dabei hat, schlage bitte die Bibel auf. Es ist immer sehr gut, wenn man eine Bibel hat und in der Bibel schauen und selber lesen kann. Spricht dann, das Wort Gottes spricht dann zu einem direkt, ja. Und das steht, die Begebenheit steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 25 bis Vers 37. Da steht Folgendes. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. So, genau. Ich wollte nur noch mal nachgucken. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Sekunde. Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihm aus und schlugen ihm und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf aber sich, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf die andere Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging an ihm, auf ihm auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seine Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihn die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihm auf sein eigenes Tier, führte ihm in seine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun dem Nächsten, der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hatte. Da sprach der Herr Jesus zu ihm: So geh du nun hin und handle ebenso. So, ich möchte noch mal kurz stille werden. Himmlischer Vater, ich danke dir vom ganzen Herzen. Du bist wunderbarster Gott. Du bist der lebendige Gott. Ich danke dir, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst, dass wir in deinem Wort lesen und gucken und nachforschen können. Ich bitte dich ganz besonders, dass du segnest diese Stunde, dass du zu uns sprichst, zu unseren Herzen, und dass du in unsere Herzen dein Wort hineinlegst, dass es eine Frucht entstehen lässt zum Lobpreis deines herrlichen und heiligen Namens. Ich danke dir, Herr. Amen. Okay. Also wenn wir in der Heiligen Schrift Kapitel 10 aufschlagen, wir sehen, dass der Herr Jesus in dieser Zeit ganz viel gewirkt hat. Er wirkte öffentlich, und Kapitel 10 im Lukas-Evangelium fängt damit an, dass er 70 Jünger aussendet, rauszugehen, also die Kranken zu heilen und das Evangelium zu verkünden, indem sie sagen: Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Und seine Jünger sind rausgegangen und kamen zurück und waren total euphorisiert von dem, was sie erlebt haben. Die sind losgegangen und haben erlebt, dass sie Wunder getan haben, dass die Dämonen denen gehorsam waren. Und die waren hin und weg, und die waren voller Freude. Und der Herr Jesus hat sie versucht, an dieser Stelle etwas einzubremsen und hat zu sagen: Freut euch nicht darüber, dass die Dämonen euch gehorchen, sondern freut euch vielmehr darüber, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Und er versuchte, die Jünger so ein bisschen so einzudämmen, sagte aber in der gleichen Zeit, ja, sagte er, das liest man in Vers 22, und zu den Jüngern gewandt sagte er: Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater, und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn, und wem der Sohn es offenbaren will. Also, er sprach zu den Jüngern, er war, und genau in dieser Situation, in dieser Begebenheit, trat ein Gesetzesgelehrter auf, ja, so steht es in der Schrift, trat er auf, stand auf und kam. Wir wissen nicht, ob er jetzt in deren Mitte irgendwo war oder ob er von der Seite irgendwo gekommen ist, aber auf jeden Fall, was wir wissen, es kam ein Gesetzesgelehrter zu dem Herrn Jesus und versuchte ihn. Ja, dieses Gesetzesgelehrter kam zu ihm und versuchte den Herrn Jesus, wollte ihm eine Falle fragen, indem er dem Herrn Jesus eine Frage stellte, und zwar: Was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? ein Gesetzesgelehrter, ja, der befasst sich ja eigentlich in meinem Verständnis von morgens bis abends mit dem Wort Gottes, deswegen heißt es auch der Gesetzesgelehrte, ja, er studiert das Wort, er diskutiert mit so Kollegen von ihm, ja, mit anderen Schriftgelehrten, ja, so wie wir hier vielleicht nach dem Gottesdienst über das, was wir gehört haben, über das Wort Gottes nachdenken, austauschen. Und eigentlich müsste er die Frage doch selber wissen, ja, die Antwort auf diese Frage, ja, was soll ich tun oder getan haben, wenn man das so richtig liest, ja, damit ich das ewige Leben erben kann. Aber er stellt diese Frage, wie gesagt, dem Herrn Jesus, und ich bin immer wieder total überrascht, also wirklich total überrascht, ja, und zwar, dass der Gesetzeslehrer, dass die Leute versucht haben, dem Herrn Jesus eine Falle zu stellen. Das waren ja einige Leute, einige Begebenheiten in der Heiligen Schrift, wo die Leute dem Herrn Jesus versucht haben, irgendwo in so eine Falle reinzulocken. Und warum ich darüber überrascht bin, und zwar, es gibt die Stelle im Johannesevangelium, ja, da geht es darum, dass ein gewisser ein Oberster der Pharisäer, das ist eine andere Richtung der Schriftgelehrten, würde ich jetzt so kurz nennen. Ja. Einer, der sich auch mit dem Worte Gottes sehr gut ausgekannt hatte, er kam nachts zu dem Herrn Jesus und sagte zu ihm, und jetzt liest du es doch mal genau, also er sagte zu ihm, Rabbi, also das ist auch ein Begriff für einen Lehrer, Rabbi, wir wissen, er war der Oberste der Pharisäer, er sagte, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, und denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Also, wie gesagt, ich bin immer wieder darüber überrascht, ja, dass auf der einen Seite die Leute ganz genau wussten, dass der Herr Jesus von Gott gesandt ist, dass er diese Zeichen tut. Und auf der anderen Seite versuchten sie, ihm immer wieder in irgendwelche Fallen reinzulocken. Und wenn man diese Frage nimmt, ist das eigentlich eine der wichtigsten Fragen. Ja? Was soll ich getan haben, um das ewige Leben zu erben? Ich wünsche mir wirklich, dass es heute, nicht nur hier bei uns, aber auch wir, ja, dass auch wir uns in regelmäßigen Abständen diese Frage stellen. Aber ich wünsche mir, dass auch viel mehr Menschen überall auf der Welt, ja, über diese Frage nachdenken und sich mit dieser Frage beschäftigen. Denn, ja, wenn die Heilige Schrift über das ewige Leben spricht, spricht die Heilige Schrift nicht über die Dauer. Denn ewig ist klar, das ist unendlich, also ohne Ende, ewig. Nur die Heilige Schrift unterscheidet und zwar zwischen ewigem Leben und ewiger Verdammnis. Und eines muss uns klar sein. Dieser Leib, in dem wir uns hier befinden, wird eines Tages eine Ruhestätte finden. Nur unsere Seele und unser Geist, die werden weiterleben. Und die Frage der Ewigkeit, ja, die Frage ist nicht, ob ewig oder nicht, also ob ich sterbe und dann ist Schicht im Schacht. Nein, danach kommt nichts. Nein, die Frage ist, in welcher Qualität möchte ich meine Ewigkeit verbringen? Möchte ich ein ewiges Leben haben in der Gegenwart Gottes? Möchte ich in dem Ort sein, wo Gott ist, wo das Licht Gottes ist, wo die Herrlichkeit Gottes ist, wo Gott mir begegnet, wo Gott alle Tränen abwischt, wo es wirklich herrlich und schön ist? Oder möchte ich an einem Ort der ewigen Verdammnis verbringen? Das ist nämlich der Unterschied in der Ewigkeit. Ja? Denn es steht geschrieben, und so gewiss es dem Menschen ist, eines Tages zu sterben, danach aber das Gericht. Ja? Das sagt die Heilige Schrift dazu. Jeder von uns wird am Ende vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und jeder von uns wird vor Gott Rechenschaft ablegen für unser Leben. Und Gott wird jedem richten. Und wer nicht gefunden sein wird im Buch des Lebens, der wird in die ewige Verdammnis gehen. Das ist wirklich, sind ganz ernste Worte. Und deswegen sage ich, ich wünschte mir, dass wir viel mehr und die Menschen da draußen oder überall viel mehr sich darüber Gedanken machen. Ja? Was soll ich getan haben, um das ewige Leben zu erleben? Und es ist interessant, dass dieser Gesetzeslehrer das nicht mal in Frage stellt. Er fragt nicht, hey, gibt es ewiges Leben? Ja. Ja? Der stellt das gar nicht in Frage. Er ist eigentlich davon überzeugt, dass er weiß die Antwort darauf. Er ist davon überzeugt, er kam ja raus, um dem Herrn Jesus zu versuchen, um ihm in eine Falle zu locken. Und deswegen stellt er ihm diese Frage. Aber, und auch das ist total, eigentlich perplex oder wahnsinnig für mich. Eigentlich ist der Herr Jesus genau die richtige Person, um auf diese Frage eine Antwort zu geben. Das ist der Sohn Gottes, das ist die Person überhaupt. Wenn nicht der Herr Jesus diese Frage beantworten kann, wer sonst? Ja? Und er kommt und stellt ihm diese Frage. Und wisst ihr, es gibt andere Menschen, wie zum Beispiel der Nikodemus, den ich vorher erwähnt hatte, ja? Der stellte dem Herrn Jesus auch diese Frage. Der stellte dem Herrn Jesus auch die Frage. Ja? Und der Herr Jesus gab ihm auch eine Antwort darauf. Er sprach zu ihm, er sagte zu ihm, hey, niemand, ja? Wenn jemand, also wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja? Und dann sagt er weiter, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Er sagt schon in dem Moment, hey, ich muss auf dem Kreuz sterben, ich muss sterben, ja, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Wisst ihr? Und jeder hat die Möglichkeit, das ewige Leben zu erben und zu kriegen. Du musst zu dem Herrn Jesus kommen, du musst deine Schuld und Sünde für dich erkennen, vor ihm bringen, ihm um Vergebung bitten und dann wirst du das ewige Leben haben. Gott schenkt dir das ewige Leben, Gott schenkt dir die Vergebung vor deiner Schuld und vor deiner Sünde. Die Bibel nennt das dann, wenn ich zu dem Herrn Jesus vom ganzen Herzen komme, ihm aufrichtig um die Vergebung meiner Schuld und meiner Sünde bitte, ja, nennt die Bibel das eine Wiedergeburt, das neue Leben. Gott schenkt dir das neue Leben. Aber interessant ist, was für eine Antwort gab der Herr Jesus diesem Gesetzeslehrer. Was hat er zu ihm gesagt? Hat er ihm die Antwort gegeben? Hat er ihm direkt darauf auf diese Frage gesagt, wie bekomme ich das ewige Leben? Hat er ihm genau das gesagt? Hat er ihm das Evangelium vorgelesen, erzählt und gesagt, ey, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hat er das gesagt? Nein. Weil er wusste nämlich, er wusste die Motive, die dieses Gesetzeslehrer hatte. Und was hat er ihm geantwortet? Er hat gesagt, okay, du kennst dich aus. Wie steht es im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er hat ihm gesagt, okay, pass auf, du bist derjenige, der sich mit dem Gesetz auskennt. Jetzt lies mir doch mal vor oder erzähl mir mal, was steht im Gesetz, was liest du? Und die Antwort, das ist auch sehr interessant, die Antwort, die dieser Gesetzeslehrer dem Herrn Jesus gegeben hat, die war auch eigentlich total, total interessant und zeugt davon, dass dieser Gesetzeslehrer eigentlich genau verstanden hat, worauf es ankommt im Gesetz. Ja? Denn die Antwort, die er gegeben hat, war ja, er hat ja nicht irgendwelche 10 Gebote zitiert oder irgendwelche Reinheitsgebote und gesagt, du musst am Schabbat irgendwie die Kuh schlachten und sonst was. Er hat ihm keine Vorschriften gegeben, sondern er hat das genau darauf zusammengefasst, was im Gesetz steht. Er hat gesagt, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Damit hat er gezeigt, worauf es eigentlich dem Herrn ankommt. Ja? Was für den Herrn, für unseren Gott, für unseren Schöpfer eigentlich total wichtig ist. Unser Gott hat uns wunderbar geschaffen. Wir sind wunderbar. Und er hat uns geschaffen und wollte, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Er möchte, ja, der uns geschaffen hat, der möchte, dass wir ihn lieben, mit ganzem Herzen, dass wir ihm dienen, ja, dass wir ihn suchen. Er möchte, dass wir genau den Nächsten, dem er genauso geschaffen hat wie mich, dass wir dem genauso lieben. Und wisst ihr, diese Antwort, die der Gesetzeslehrer gegeben hat, viel besser hätte man auf diese Frage gar nicht antworten können. Er hat genau gesagt, ja, und das ist genau der Punkt, wo der Herr Jesus zu ihm sagt, du hast recht geantwortet. Ja? Wow. Du hast recht geantwortet. So, und ich kann mir vorstellen, dass der Gesetzeslehrer dann in dem Moment gesagt hat, guck, ich habe recht geantwortet. So, nun, das Gesetz zu kennen ist eine Sache. Dem Gesetz nach zu leben ist eine andere Sache. Ja? Meine Lieben, ich versuche häufig, wenn ich in der Heiligen Schrift etwas lese, versuche ich häufig, das irgendwo im Leben anzuwenden, im Leben zu bringen. Ja? Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie ihr unterwegs seid, ja? Aber bei mir ist das häufig so, dass ich genau weiß, wie richtige Dinge zu laufen haben. Zum Beispiel, ja, ich sage es jetzt ganz offen, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin mit dem Auto, ja, da gibt es so Verkehrsschilder, 50, ja. Das ist keine Richtgeschwindigkeit, wo ich danach mich richten soll, sondern das ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja? Okay, wie gesagt, ich möchte jetzt darüber nicht diskutieren. Ja? Also ich tue es häufig falsch. Ja? Damit möchte ich einfach, ich möchte jetzt nicht sagen oder mich irgendwo rechtfertigen und sagen, das ist richtig oder das ist falsch oder der Gesetz ist doof. Nein, das möchte ich gar nicht sagen damit. Ja? Sondern ich möchte einfach auf was ganz anderes hinaus. Ich möchte euch sagen, in der Theorie wissen wir es. Wie sieht es in der Praxis aus? Wenn es darum geht, ja, oder manchmal, vielleicht halte ich mich an diese Gesetze, weil ich sage, okay, das ist ein Gesetz, ja, da muss ich mich dran halten, diese Geschwindigkeit muss ich einzuhalten, oder auch andere Gesetze. Ja. Ich halte mich daran, ja, weil ich sage, ich möchte nicht bestraft werden oder weil ich denke, das Gesetz richtig ist. Aber ist das etwas, was bei mir im Herzen verankert ist? Tue ich das aus der Liebe zum Staat und zum Nächsten, weil ich einfach dann sage, dann nehme ich Rücksicht auf andere Dinge. Versteht ihr? Der Punkt ist, wenn ich etwas tue, weil es einfach richtig ist oder weil ich das einfach nur einhalten möchte oder muss, dann tue ich das aus einer bestimmten Pflicht heraus. Aber Gott möchte, dass wir ihm lieben, ja, ihm folgen, die Gesetze und das Wort, was er gegeben hat, dass wir wirklich vom ganzen Herzen danach streben und suchen. Ja. Die Antwort, die der Gesetzeslehrer gegeben hat, die war richtig. Dem ist nichts anzuwenden. Und jetzt sagt der Herr Jesus zu dem Gesetzeslehrer, sagt er einen ganz einfachen zweiten Satz, der dem Gesetzeslehrer vor ein kleines Problem stellt. Und zwar sagt er, okay, du hast richtig geantwortet, super, ja, tue dies und so wirst du leben. Ja. Und interessant ist, damit zitiert der Herr Jesus auch ein Stück aus der Heiligen Schrift, und zwar im dritten Buch Mose, Kapitel 18, Vers 5. Steht Folgendes: Darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Also, er hat zu ihm gesagt: Okay, schau, lebe danach, ja. Und so wirst du, wie hat er gesagt, tue dies, so wirst du leben. Der erste Teil hat ihm einfach zugesprochen. Der zweite Teil hat ihm vor ein kleines Problem gestellt. Ja? Und zwar, was ich interessant finde, es hat ja keiner diesen Mann verurteilt oder gesagt, hey, du bist jetzt sonst wo. Aber er sah sich in der Situation und oder in der Pflicht, dass er sich rechtfertigen wollte. Ja? Er wollte sich selbst rechtfertigen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, in welcher Situation würde ich mich rechtfertigen wollen? Und zwar in der Regel ist das doch dann, wenn ich etwas falsch getan habe oder den Eindruck erwecken könnte oder haben könnte, ja, dass andere Leute mein Verhalten für falsch interpretieren. Ja? Also ich würde mich ja nie rechtfertigen wollen, wenn ich alles richtig gemacht habe. Ich würde immer nur dann rechtfertigen wollen oder den Druck dazu haben, ja, dass ich einfach mich rechtfertigen möchte und will, nur wenn ich den Eindruck habe, dass die anderen mir sagen, hey, du hast falsch gemacht. Aber das hat ja keiner gesagt. Der Herr Jesus hat ihm nur zwei, drei Fragen gestellt und hat gesagt, okay, lebe so und so wirst, also tue, handle so und so wirst du leben. Was wir natürlich nicht wissen, ob da vielleicht in der Runde Leute waren, ja, die diesen Mann kannten, ja, und wussten, dass er vielleicht Montag bis Freitag ganz anderes Leben lebt, ja, oder ganz anders. Auf jeden Fall wollte der Mann sich rechtfertigen, ja, sich selbst rechtfertigen. Was wollte denn der Herr Jesus mit seiner Frage beantworten? Und zwar, ich denke, dass er genau wusste, mit welcher Absicht dieser Mann gekommen ist. Auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite hat er genau gewusst, ja, wofür der Herr Jesus selbst auf diese Erde gekommen ist. Er hat genau gewusst, dass er gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen. Er hat genau gewusst, dass er gekommen ist, um die Menschen zu erlösen. Und jetzt ist er, und er wusste, dass kein Mensch das Gesetz von sich aus erfüllen kann. Er wusste es einfach. Er wusste, dass das Gesetz, was Gott gegeben hat dem Menschen, gut ist. Ja, es ist gut. Aber er wusste, dass es unmöglich ist für einen sündigen Menschen, dem Herrn vom ganzen Herzen, mit ganzer Seele, ja, mit ganzem Verstand, mit ganzem Denken zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das ist einfach unmöglich. Das wusste der Herr. Ja. Und er wusste, dass der Zweck des Gesetzes ist nicht, dass ich das Gesetz erfülle und dann aus der Gerechtigkeit, weil ich so toll bin, ja, ewiges Leben bekomme. Sondern er wusste, dass das Gesetz dafür gekommen ist, dass wir unsere Sünden erkennen können. Dass wir erkennen, in dem Moment, wo ich erkenne, dass ich die Gebote Gottes nicht erfüllen kann, dass ich dem nicht genüge, das, was Gott mir gibt und sagt, tue das, dass ich das nicht erfüllen kann von mir aus. Und dass ich auf eine Gnade angewiesen bin, dass ich darauf angewiesen bin, dass Gott mich erkauft und erlöst und dass Gott das ewige Leben für die Menschen bestimmt hat, ja, die ihre Verlorenheit einsehen und die Gottes Gnade gerettet werden können. Und ich finde dazu, ich lese nochmal eine Stelle, ich finde Römer Kapitel 4, Verse 3 bis 5. Das finde ich, die Stelle liebe ich tatsächlich sehr, sehr, ne, weil es einfach auch genau das beschreibt, was mich vielleicht auch ein Stück ausmacht. Und da steht es, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er glaubte Gott, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund der Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ja? Es ist ganz einfach. Du glaubst Gott und Gott ist gnädig zu dir. Du wirst erkennen, dass du scheiterst. Du wirst erkennen, dass du versagst. Gott ist aber gnädig. Und zwar, wie keine Werke verrichtet, sondern an den Glauben, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube, dein Glaube, das ist das. Ja? Ich sage nicht, hey, geht hin und sündigt jetzt, ja, damit, also nicht falsch verstehen, ich sage jetzt nicht, hey, hört auf jetzt, ne, auf irgendwelche Gesetze zu achten, das meine ich damit nicht. Ich meine damit nur, dass wir von uns aus, ja, das Gesetz Gottes nicht erfüllen können. Wir können Gott nicht genügen, ja, und das Gesetz ist dafür da, um zu erkennen, ja, dass ich einfach ein Sünder bin. Und eigentlich hat der Herr Jesus diesem Gesetzeslehrer oder Gesetzesgelehrten Hilfeleistung angeboten. In dem Moment, wo er ihm gesagt hat, geh hin und tue das, ja, hätte dieser Gesetzeslehrer kommen müssen und sagen müssen, Herr, weißt du was? Er hätte kapitulieren müssen. Ja? Er hätte sagen müssen, weißt du was? Ich kann es nicht. Ich habe so häufig versucht, ja, ich falle jedes Mal irgendwie, ich falle hier aus dem Rahmen, ich falle da aus dem Rahmen. Ich kann das Gesetz nicht erfüllen mit meiner eigenen Kraft. Er hätte ja bei dem Herrn Jesus diese Möglichkeit gehabt, ihm zu fragen, ihm zu sagen, Herr, ich schaffe es einfach nicht. Gibt es vielleicht doch noch einen anderen Weg? Und da hätte der Herr Jesus ihm gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Nur der Gesetzeslehrer dachte, okay, ja gut, okay, da muss ich mich wohl selbst rechtfertigen und stellte dann einfach nur noch mal eine Frage, versuchte das irgendwie so in eine andere Richtung abzulenken, stellte dann eine Frage und sagte, wer ist denn mein Nächster? Ja, und ich kann mir vorstellen, dass er einfach darüber also gedacht hat, okay, in dem Moment, wo er diese Frage stellt, dass dann daraus wieder eine theologische Diskussion entsteht. Ja? Denn es gibt in den Psalmen folgendes, Psalm 139, Vers 21, da steht folgendes, sollte ich nicht hassen, die dich Herr hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern. Und aufgrund von diesem Vers nehmen die Leute ja, und sagen, okay, da muss ich ja meine Widersacher, die den Herrn nicht lieben, die kann ich ja hassen oder muss ich sogar hassen. Ja, so steht es in der Schrift. Ja, aber so ist es nicht. Und der Herr Jesus antwortet ihm nicht auf eine, in einer Lehrweise oder in eine irgendeine theoretische Abhandlung, sondern nimmt einfach ein ganz praktisches Beispiel und sagt und erklärt ihm dieses Gleichnis und bringt dieses Gleichnis. Und in dem Moment kommt dieses Gleichnis, ja, was uns allen aus Kinderstunden oder anderen Situationen bekannt ist. In dem Moment bringt der Herr Jesus dieses Gleichnis und erklärt ihm und sagt ihm, okay, schau, gab es einen Mann, der ging von Jerusalem nach Jericho, ja, der ging, das ist eine Strecke, knappe, was weiß ich, 30 Kilometer oder so. Ich selbst war nie in Israel, aber Leute, die da waren, die würden da jetzt wahrscheinlich das irgendwie vor Augen haben. Ich habe nur irgendwo in irgendwelchen Büchern gelesen, dass das so ein Höhenunterschied von knappen 1000 Meter ist auf der Strecke und dass da viele Gelegenheiten gibt, wo sich irgendwelche Räuber verstecken können und Leute angreifen und ausrauben könnten. Und es tatsächlich auch viele irgendwie so Zeugenberichte gibt, wo die einfach auch erzählen, dass auf dieser Strecke, also in dieser Zeit, Leute auch häufiger also das war durchaus üblich, auf dieser Strecke Leute auszurauben oder dass Leute aus dieser Strecke ausgeraubt worden sind. Nun lag dieser Mann auf dieser Strecke, lag da halb tot, ja, die haben ihn geschlagen, ausgezogen und offensichtlich, er hat es nicht geschafft wegzulaufen, ja, die haben ihn zusammengeschlagen und er lag da. Er konnte nicht sich selbst helfen, er konnte nicht aufstehen und irgendwo hinweggehen, Er war auf fremde Hilfe angewiesen. Und es kam jetzt genau auf dieser Stelle, ich fasse die mal zusammen, zwei Leute vorbeigegangen, einmal ein Priester und einmal ein Levit. Und auch hier, wenn wir die Heilige Schrift lesen, sehen wir, dass diese Leute unterwegs waren, und zwar von Jerusalem nach Jericho. Warum ist das an der Stelle wichtig? Und zwar, es gibt ja in der Heiligen Schrift auch eine besondere Vorschrift, Priester, also Leute, die im Tempel Gottes, und Leviten waren Leute, die im Tempel Gottes gedient haben. Und es gab ganz, ganz strenge Vorschriften für diese Leute, und zwar, wenn sie in den Dienst Gottes reingekommen sind oder wenn sie für den Dienst Gottes vorgesehen waren, dann mussten diese Leute sich ganz besonders heiligen. Sie mussten sich besondere Kleidung anziehen und sie durften sowas wie zum Beispiel Tote gar nicht anrühren, selbst wenn das jetzt nahe Verwandte waren. Weil in dem Moment, wo sie etwas Unreines berühren würden, ja, würden sie sich ja schmutzig machen, also unheilig machen. Ja? Und deswegen wäre das unter Umständen eine Erklärung für diese Leute gewesen, okay, die sind jetzt auf dem Weg von zum Dienst, ja, dann dürfen sie ja nichts Unreines anrühren. Dem war es aber nicht so. Sie waren nämlich von Jerusalem nach Jericho runter. Ja? Und also hatten sie praktisch einen Dienst hinter sich. Und theoretisch hätten diese Leute helfen können. Ja, aber meine Lieben, ich möchte nicht jetzt darauf zu sprechen kommen, ja, warum sie diese Hilfe nicht geleistet haben. Ja. Und zwar, also in Deutschland ist ja das Unterlassen der Erste Hilfe ist strafbar, oder? Also, ja, habe ich sogar gelesen, das weiß ich nicht, ob jemand jeweils verurteilt worden ist dafür. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Aber das Unterlassen, das ist Straftat. Ja, also es ist eine Straftat. Also, genau. Das Unterlassen einer Hilfeleistung, das ist eine Straftat. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, dass jemand Hilfe benötigt und ich ihm nicht helfe, das ist eine Straftat. Wie gesagt, ich möchte über diese zwei Leute, also dem Priester und dem Levit, ich möchte da gar kein Fingerpointing machen und sagen, hey, die haben nicht geholfen, die Heuchler, die erzählen immer, wie toll Gott ist, aber selbst helfen nicht. Das möchte ich gar nicht. Weil, wisst ihr warum? Weil ich mir einfach auch selbst die Frage gestellt habe, habe ich selbst immer Erbarmen mit meinem Nächsten? Möchte ich immer die Not des anderen sehen? Und bin ich bereit, immer auch zum anderen zu gehen und ihm zu helfen? Möchte ich das wirklich? Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ihr so unterwegs seid. Ja, also ich weiß es nicht, was diese zwei Menschen da empfunden haben. Vielleicht hatten sie auch einfach Angst gehabt, ja, um ihr Leben. Wisst ihr, ich habe häufig auch irgendwo Angst, dass ich irgendwie jemand schaden könnte und dass ich vielleicht nicht richtig reagieren würde und dass ich irgendwie aber ist das der Grund, dann nicht zu helfen und nicht zu gehen? Ja? Und manchmal tue ich auch manche Sachen, das ist vielleicht auch so, ja, manchmal tue ich manche Sachen, ja, besonders, keine Ahnung, wenn das jetzt ein Sonntag ist, ja, und ich vor der Gemeinde bin und dran mit in deinem Dienst bin, ja, und jetzt hier jemand sehe, ja, dann tue ich auch manche Dienste, weil ich mich dann dazu verpflichtet fühle. Aber ist das mein Herz, was mich dazu bewegt, diese Hilfe zu tun? Ja? Und jetzt kam dieser Samariter, er ging seinen Weg. Er ging seinen Weg und er kam entgegen. Und er hat diesen Mann gesehen. Er hatte Erbarmen in seinem Herzen. Er hat dieses Mitleid mit diesem Mann, der da gelegen hat und sich nicht helfen konnte. Er stieg von seinem Lastier ab, ja, kam zu ihm rüber, versorgte seine Wunden, goss dann Öl und goss dann Wein darauf, nahm diesen Menschen, legte ihn auf sein Lasttier, ja, ging in eine Herberge, packte da, versorgte ihn, ja, pflegte ihn, steht das. Ja. Dann am nächsten Tag zog er weiter und dann hat er ihm gesagt, okay, dem Wirt hat er gesagt, okay, ich gebe dir jetzt noch Geld für diesen Mann. Ja. Und und hat gesagt, okay, ich komme wieder und dann auf der Rückreise oder wann komme ich wieder? Ja, und wenn er mehr gebraucht hat, dann sag mir Bescheid, dann gebe ich dir das Geld. Und das alles tat er nur, weil er Mitleid hatte mit diesem Mann. Ja? Er hat nicht darüber nachgedacht, okay, ist das jetzt mein Nächster? Soll ich ihm helfen? Soll ich ihm nicht helfen? Soll ich darüber nochmal mit jemand anders nochmal darüber sprechen? Ja? Er hat auch nicht gemacht, damit er einfach sich selbst gerecht, oh, ich helfe ihm jetzt, da wird Gott mich ganz bestimmt segnen, ich tue eine gute Tat am Tag, ja, da wird Gott mich bestimmt segnen irgendwo. Er wollte sich auch nicht gerechtfertigen darüber, ja. Und tat auch nicht, und jetzt sage ich auch nochmal, ich bin jetzt gar nicht so up to date, aber es gab jetzt zum Beispiel vor einer gewissen Zeit so einen Trend auf Instagram, ja, dass Leute zum Beispiel rübergegangen sind, also Leute haben dann irgendwelchen Obdachlosen Geld geschenkt, ja, und haben sich dabei gefilmt und das dann auf Instagram hochgeladen, ja, damit sie mehr Likes kriegen. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob dieser Trend immer noch da ist, also tue Gutes, ja, und erzähle es den anderen. Und dann kommen Likes und dann sind sie besonders bekannt oder wie auch immer. Ja. Weiß nicht, ob das jetzt heute noch ist, ja. Aber dieser Pharisäer, der brauchte diese Likes nicht. Ja? Vielleicht hat er kein Instagram gehabt. Ja? Er hatte einfach Mitleid. Der Samariter, Entschuldigung, ja. Was habe ich gesagt? Pharisäer. Ah, okay, sorry, genau, der Samariter. Ja? Ja. Wisst ihr, ich möchte euch einfach nur abholen an der Stelle. Ja. Vielleicht tue ich manchmal, und das ist ganz wichtig, dass wir uns selbst prüfen, unsere Motive prüfen. Mit welchen Motiven tue ich etwas? Ja. Und es ist ja nicht falsch, Dinge aus Pflicht zu tun. Nicht falsch. Also nur, wenn ich merke, dass das nur Pflicht ist und dass das für mich eine Last immer ist, dann kann ich das und soll ich das vielleicht zu meinem Herrn bringen. Dann soll ich meinem Herrn anrufen und bieten und ihm das auch offenlegen und sagen, Herr, schau, mir fehlt diese Freude, mir fehlt dieses Erbarmen, ja, für meinen Nächsten, mir fehlt, ja, ich komme sonntags, jeden Sonntag komme ich in den Gottesdienst, das ist eine Last für mich, mir fehlt vielleicht diese Freude, ja, dir zu begegnen. Okay, ich möchte noch mal ganz kurz, also ich möchte euch wirklich ermutigen, liest die Bibel. Ja. Besonders jetzt heute nach der Predigt, nimmt das 10. Kapitel in Lukas Evangelium, liest die Bibel und denkt und überlegt, schaut euch das an. Ich möchte noch 2, 3 Gedanken zu dem Gleichnis noch mal sagen, was das vielleicht geistlich, also ich möchte darauf jetzt nicht mich fokussieren, einfach nur ein paar Gedanken, ja. Zum Beispiel, ja, der Mann, der aus Jerusalem, aus der Gegenwart Gottes rausging, ja, die Gegenwart Gottes verlassen hat, auf der Straße irgendwo ausgeraubt worden ist, liegen gelassen ist, die Welt, die ihm dann überfallen hat und liegen gelassen hat, ja. Da kommt ein Priester, ja, der das Gesetz kennt, der weiß, was Gott eigentlich von einem Menschen verlangt und erwartet, ja. Aber das Gesetz gibt dir keine Kraft und Liebe, ja, und Mitgefühl und Freude, dem anderen, dem Nächsten zu helfen. Sogar im Gegenteil, ja, wenn du Dinge nicht tust, dann verurteilt dich das Gesetz. Aber es gibt dir keine Kraft und keine Freude, dem anderen, dem Nächsten zu helfen. Ja, der Levit das Gleiche, ja. Und die Liebe im Herzen von dem Samariter, der Samariter, das ist vielleicht auch ein Bild für den Herrn Jesus. Auch das, denk mal dran, dieser Jude, der da auf der Straße gelegen hat, dieser Mann, der dann überfallen worden ist, unter anderen Umständen hätte er vielleicht kein Auge zu diesem Samariter rübergeschoben. Der hätte vielleicht ihm gar nicht angeguckt, geschweige denn angesprochen. Die haben miteinander nicht verkehrt. Ja? Und dieser Samariter, ja, ein Bild für Volk, was, mit dem sie wollten sie nichts zu tun haben. Ja, der Herr Jesus kam zu den Seinen, sie nahmen ihn nicht an. Ja, aber die Liebe in seinem Herzen, er kommt, er sieht, Er sieht einen Verletzten, er kommt zu ihm, er kümmert sich um ihn, ja? Nimmt Öl, Bild für den Heiligen Geist, nimmt Wein, Bild für Freude, ja? Legt ihm, er kann nicht gehen, legt ihm auf sein Lasttier, ja? Und führt ihn in eine Herberge, versorgt ihn, bezahlt für ihn und sagt, ich komme wieder. Und wenn er noch was schuldet, bezahle ich auch das. Das ist einfach nur Bilder. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Zeit und das führt jetzt auch zu weit, wenn man da jetzt nochmal philosophisch nochmal nachdenkt. Aber das sind Bilder, die daraus auch nochmal entstehen können, die uns auch nochmal zum Nachdenken bewegen können. Und auf die Frage, wer ist mein Nächster, hat der Herr Jesus dem Gesetzesgelehrten dieses Gleichnis gebracht. Und nach diesem Gleichnis fragt er ihn, wer ist denn? Ja, wer ist denn für diesen Mann der Nächste gewesen? Und der Nächste ist nicht der, dem du helfen musst, weil es so geschrieben steht oder sonst wo, sondern der Nächste ist der, der Erbarmen und Mitleid mit dir hat. Und der Erbarmen und Mitleid mit dir hat, damit er dir hilft. Ich möchte zum Abschluss euch einfach nur ermutigen, prüft euch, ja, prüft eure Herzenseinstellung. Ja. Für mich ist ganz wichtig, ja, Dinge richtig zu wissen, wie Dinge richtig ablaufen, das ist eine Sache. Dinge richtig zu tun, aus Pflicht ist vielleicht auch nochmal eine, das, wie gesagt, sage ich nicht, tut es nicht, ja. Aber prüft, mit welchem Motiv, mit welcher Herzenseinstellung, ja, ihr Sachen tut. Und lasst euch von diesem Samariter, ja, versorgen. Lasst eure Wunden versorgen. Ja, lasst euch heilen. Ja. Dafür ist er gegangen und gekommen und möchte euch versorgen. Dankeschön. Amen.